Konfrontation, Wundermittel für Veränderung oder Gift fürs Miteinander?
Entwickeln wir uns nur, wenn es unbedingt wehtut? Oder geht es auch mal ohne Schmerzen?
Oder heilt Konfrontation alte Wunden oder reißt sie nur neue auf?
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Permanent Change. Wir beraten Unternehmen und Menschen dabei, ihren permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Thomas und ich bin heute euer Experte aus der Perspektive der Beratung.
Und ich bin Tom, heute der Experte für die systemische Perspektive auf Organisationen. Und heute fragen wir, kann Konfrontation heilen? Also Konfrontation heilen? Ich habe gerade so einen Zungenbrecher.
Ich hatte das auch gerade schon.
Oder zerstört Konfrontation? Thomas, was meinst du?
Ich finde es ein total spannendes, aber ja auch vielleicht unbequemes Thema. Schließlich geht es ja darum, ob Konfrontation in Veränderungsprozessen hilfreich ist oder ob sie auch am Ende mehr kaputt macht, als sie nutzt.
Genau. Also, und das richtet sich ja auch an alle, die mit permanentem Wandel zu tun haben. Ob jetzt sie in der Führungsposition sind oder ob sie beratend oder coachend Organisationen begleiten oder einfach persönlich auch im Alltag. Ne? Also, ich glaube, also ich spreche da auch für mich. Also, ich kenne auch Situationen, wo ich mich frage, soll ich das jetzt ansprechen?
Oh ja.
Also, soll ich die Person jetzt damit konfrontieren, was gerade in meinem Kopf passiert, oder halte ich lieber den Mund, um den Frieden zu wahren?
Ja, genau.
Um die Harmonie, ja, um diese Harmonie zu bewahren.
Um der Harmonie willen,
genau. Ja, Harmonie,
genau. Ja. Aber lass uns doch mal anfangen, Tom, was wir unter Konfrontation verstehen.
Okay.
Ja?
Das finde ich gut, ja?
Weil viele, so wie wir jetzt ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen sind, denken ja so ein bisschen an Streit, aggressives Auftreten, so, aber so meinen wir das ja hier in unserem Kontext gerade nicht. Also im Bereich Beratung, Coaching und Organisationsentwicklung heißt ja Konfrontation eher Dinge direkt ansprechen, auch wenn sie unangenehm sind. Das ist
ja
so der eine Part. Ne?
Ja, also ich würde sagen, so jemanden mit einer Wahrheit oder auch einer Widersprüchlichkeit konfrontieren, die er sie selbst nicht sieht.
Mhm.
Also in der Transaktionsanalyse haben wir dafür sogar eine Definition. Konfrontation ist eine Intervention, die auf einen Widerspruch in den Aussagen oder im Verhalten des Klienten hinweist. Freundlich und bestimmt.
Genau, und das ist ja das Wichtige daran, ne? Also es geht nicht darum, jemanden so abzuwerten, bewerten, niederzumachen oder persönlich anzugreifen. Und das ist das ja auch, was Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, ja gemeint hat, dass Konfrontation eben schon eines seiner ganz zentralen Werkzeuge für Veränderung war und er es so benannt hatte. Aber immer in dem Sinne, hart in der Sache, aber auch weich zu den Menschen. Und wir halten den Leuten ja im Prinzip dann einen Spiegel vor, ohne sie, wie ich gerade schon sagte, als Person abzuwerten.
Genau. Also ich finde, also wenn ich Konfrontation als Intervention nutze, dann habe ich den Gedanken, jemanden einzuladen, sich selbst zu hinterfragen. Also nicht ihn zu überfahren. Ne, und im besten Fall denkt die oder der Gegenüber, ouch, das tut jetzt aber kurz weh und irgendwas stimmt da, was Herr Weers mir gerade gesagt hat. Ne? Also diese kleine produktive Unbehagen, dieses produktive, das kann ein super Motor für Veränderung sein.
Mhm. Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema. Ne? Wir wollen heute ja auf zwei besondere Ansätze schauen, wo Konfrontation als als Entwicklungskatalysator genutzt wird. Und zwar sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, als auch eben im kulturellen Wandel von Organisationen.
Richtig, Thomas. Und du hast neulich einen Artikel mitgebracht über zwei transaktionsanalytische Konzepte aus den 1960er und 1970er Jahren.
Genau.
Einmal Jackie Schiffs Neubeälterung auf Englisch Reparenting und die Neuentscheidungstherapie von Marion Robert Golding und dann in Englisch die Redecision Therapy. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, krass, das ist ja aktueller denn je.
Ja, fand ich auch. Das ist so absolut. Ne? Beide Ansätze stammen ja so aus einer Zeit, ja, muss man sagen, aus einer anderen Zeit. Aber die Grundidee, finde ich auch, passt perfekt zu dem, was wir heute brauchen, wenn wir festgefahrene Muster aufbrechen wollen. Vielleicht erklären wir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, einmal die beiden kurz, damit wir hier alle wissen, wovon wir reden.
Sehr gerne. Thomas, magst du mit Jackie Schiff anfangen? Also was verbirgt sich hinter dem Begriff Neubeälterung? Weil das klingt ja erstmal ziemlich schräg für uns heutzutage, oder?
Ja, und ich finde es führt, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden, es führt so transaktionsanalytisch auch irgendwie auf so eine falsche Spur. Ne? Es suggeriert ja so, wir würden das Eltern nicht irgendwie neu bearbeiten, aber ich finde, das ist, naja, es war eben etwas, was damals so in diese Zeit passte. Ne? Neubeälterung, das hat man eben nicht so alle Tage, ne? Aber Jacqueline Schiff war eben halt auch eine Transaktionsanalytikerin, die in den 1960er Jahren, ja, kann man schon sagen, einen ziemlich radikalen therapeutischen Ansatz entwickelte. Und die Idee war vereinfacht gesagt, Klientinnen und Klienten therapeutisch neu zu beältern, also ihnen nachträglich eine Art Ersatzelternschaft zu geben.
Neu beältern heißt, also jetzt so für mich, die Therapeutin, der Therapeut schlüpft in die Elternrolle für den Klienten oder für die Klientin?
Ja, genau. Also Schiff ging davon aus, dass viele psychische Probleme daher kommen, dass in der Kindheit etwas, naja, wie soll man in Anführungsstrichen vielleicht setzen, etwas schiefgelaufen ist. Also zum Beispiel Vernachlässigung bis hin wirklich zu, ja, emotionaler Kälte oder sogar Missbrauch. Ihr Ansatz war, wir versetzen den Klienten zurück in einen kindlichen Zustand und der Therapeut übernimmt ganz bewusst die Rolle eines neuen, fürsorglichen Elternteils.
Okay.
Und so soll dann das verletzte innere Kind im Klienten die Fürsorge und Regeln bekommen, die es damals gebraucht hätte. Also was so dieser innerlichste, sehnlichste Wunsch des kleinen inneren Kindes war.
Das klingt ja erstmal sehr liebevoll und fast auch wie eine sozusagen eine sogenannte Nacherziehung.
Ja, das könnte man schon so sagen, ne? Also es ging wirklich so weit, dass Patienten im Rahmen dieser Therapie teilweise wirklich, und das würde man heute sicherlich auch, naja, sagen, also schräg sehen, so, ne? Teilweise wirklich wie kleine Kinder behandelt wurden. Sie durften kindliche Verhaltensweisen zeigen, wurden mit viel körperlicher Nähe und Fürsorge behandelt. Man hat ihn gewissermaßen erlaubt, diese frühkindliche Phase nachzuholen. Und Schiff sprach damals auch von einem Total Regression Reparenting. Also das war extrem intensiv. Die hat also wirklich rund um die Uhr Betreuung geleistet, monatelang, als würden die Therapeuten quasi Eltern auf Zeit sein.
Aber das klingt ja wahnsinnig. Also hat das funktioniert?
Laut Schiff und den Berichten zufolge. Ja, sie berichtete teilweise wirklich von spektakulären Erfolgen, zum Beispiel bei schwer bis hin zu schwer schizophrenen Patienten, die auch dadurch geheilt worden sein sollen. Deshalb gab es am Anfang auch wirklich viel, viel Aufsehen und sogar auch Nachahmer. Man hat später auch abgeschwächte Formen entwickelt, so zeitlich begrenzte Neubeälterung bis hin zu Selbstbeälterung, wo die Menschen lernen, sich selbst auch das zu geben, was ihre Eltern ihnen nicht geben konnten. Also sich selbst mitfühlend, in Anführungsstrichen, nachnähren.
Und ich nehme an, Thomas, das war doch auch kontrovers, oder? Also so ohne Grenzen klingt das riskant.
Absolut, total. Also stell dir vor, du spielst über Monate jetzt wirklich Mama und Papa für deinen Klienten. Oh. Da verschwimmen natürlich voll die Grenzen. Ne? Also, und objektiv zu messen, was wirklich geheilt wurde, war auch schwierig. Ne?
Okay. Spannend.
Die Fachwelt hat diese komplette Regressionstherapie total kritisch gesehen.
Okay.
Also heute würde man so etwas in Reinform kaum noch machen, allein aus ethischen Gründen. Ne?
Also ich finde, die 60er Jahre waren schon echt crazy, oder? Die 60er Jahre. Wir haben ja wirklich Sachen ausprobiert. Da schlagen wir uns ja heute manchmal mit den Händen über den Kopf zusammen. Also das ist auch verständlich, weil die Zeit damals, also diese Hippie-Zeit und diese Flower-Power-Zeit, ich glaube, da war so wirklich ganz viel Experimentieren und dergleichen möglich. Aber die Kernidee, die dahinter steckt, dass frühe Wunden durch spätere Fürsorge heilen können, das lebt doch sicher weiter, oder?
Absolut. Also das bleibt total sehr einflussreich. Ja? Also in vielen modernen Therapieformen, finde ich, steckt auch immer ein Stück Shift. Ne? Also,
ach, schön, ein Stück Shift.
Genau. Und es wird ja auch so wie Shift sogar geschrieben.
Ja.
Also ein Beispiel könnte jetzt sein die Schematherapie. Ne? Also die arbeitet auch mit dem inneren Kind.
Ja.
Ja, da übernimmt die Therapeutin zeitweise eine limitierte Elternrolle, gibt dem Klienten also im geschützten Rahmen das Gefühl von Trost, Schutz, bedingungsloser Wertschätzung, natürlich kontrolliert und nicht rund um die Uhr. Ne? So diese begrenzte Nachbeälterung hat sich als sehr heilsam erwiesen. Und das bestätigt eigentlich Schiffs Kernhypothese. Viele von uns tragen ein verletztes oder Anteile, verletztes Kind in sich, verletzte Kindanteile, könnte man so sagen, das nachträglich ein bisschen Liebe und Halt braucht, um wirklich heilen zu können.
Sehr spannend. Also das finde ich ja echt beeindruckend. Und wie sieht es jetzt mit der anderen Seite aus? Also der Neuentscheidungstherapie von den Goldings, was haben die anders gemacht?
Themenwechsel, ja. Ne? Also, genau.
Krass.
Also Mary und Rob.
Und wir haben nur eine Linie.
Komm, ja, das stimmt, da hast du recht. Also Mary und Robert Golding waren ja auch ein Therapeuten-Ehepaar, die ebenfalls sehr stark von der Transaktionsanalyse ausging, aber stark auch von der Gestalttherapie beeinflusst waren. Ne? Also die Neuentscheidungstherapie ist eher so ein Kurzzeitansatz, wo Schiff auf lange Regression und Fürsorge setzte. Da haben die Goldings gesagt, wir kriegen auch in ein paar Sitzungen kräftige Veränderungen hin, wenn wir die richtigen Hebel betätigen.
Also Neuentscheidung klingt ja dann schon nach aktivem Neuausrichten, oder?
Absolut. Also genau im Mittelpunkt steht ja dieses Konzept dieses Lebensskripts, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, das ja auch ein zentrales Konzept für unsere Transaktionsanalyse ist. Und in der Transaktionsanalyse sprechen wir ja vom Skript als so diesen unbewussten Lebensplan, den wir in der Kindheit anfangen zu entwickeln. Und ja, stell dir vor, als Kind bekommst du gewisse Botschaften vorgelebt, nonverbal, verbal. Es kann zum Beispiel eben sein, sei nicht wichtig oder mach keine Fehler oder du darfst dich nicht wehren oder was es auch so für Botschaften sein können. Und in der Transaktionsanalyse nennen wir sowas eben ja Einschärfungen oder Injunctions. Und aus solchen Botschaften hört sich jetzt doof an, ne? Aber aus solchen Botschaften entwickelt das Kind eben dann seinen Lebensplan. Okay, ich darf wohl meine Bedürfnisse nicht zählen lassen oder ich darf sie nicht zeigen. Und dieser Glaubenssatz, der wirkt später so oft weiter und also zeigt sich so oft dann wieder ein ganzes Leben lang.
Klar, also wenn ich mir...
Das macht mich gerade so richtig... bewegt mich so, wenn ich auch darüber spreche.
Ja, und wenn ich so meine eigene Entwicklung jetzt auch mit der Transaktionsanalyse sehe, bin ich da sofort auch zu Hause von meinen eigenen Erfahrungen, weil diese Botschaften, diese Einschärfungen habe ich ja für mich auch entdeckt, welche da in mir ich aktiviert habe. Und wenn mir als Kind vermittelt wurde, ich bin nicht wichtig, ne? Also ziehe ich ja vielleicht auch als Erwachsener immer die Köpfe ein oder lasse anderen den Vortritt oder traue mir einfach nichts zu. Das ist ja dann wirklich ein typisches Skript als unbewusster Lebensplan.
Exakt. Genau. Und die Goldings haben dann ein Verfahren entwickelt, um solche Einschränkungen oder solche einschränkenden Entscheidungen rückgängig zu machen oder eben eine Neuentscheidung herbeizuführen. Deswegen spricht man ja bei den Goldings auch von Neuentscheidungen. Das läuft oft sehr, sehr intensiv ab. Der Klient wird angeleitet, mental an eine prägende Kindheitsszene zurückzugehen und natürlich geleitet dahin, wo er diese Botschaft ja förmlich verinnerlicht hat. Und dann durchlebt er und mit Unterstützung des Therapeuten genau diese Situation nochmal.
Und das kann ich bestätigen. Also das habe ich auch so für mich erlebt. Und das klingt auch nach einer geleiteten Zeitreise, ne, in die eigene Vergangenheit. Mhm. Also ich werde begleitet auf dieser Zeitreise von einer professionellen Therapeutin oder einem professionellen Therapeuten und kann dann dort in dieser Situation für mich das alles nochmal, ich sag mal, aufarbeiten.
Genau.
Also die eigene Vergangenheit aufarbeiten.
Ja, ne? Ja, sozusagen, genau. Und häufig arbeitet man dann ja auch mit gestalttherapeutischen Techniken, so zum Beispiel mit diesem leeren Stuhl.
Ja.
Wir kennen das. Ich erzähle es jetzt nur noch mal, dass, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ihr auch einen Eindruck davon bekommt, also so einen leeren Stuhl. Dabei stellt sich der Klient eben, die Klientin vor, auf diesem Stuhl sitzt derjenige oder diejenige, von dem ich diese alte Botschaft vermittelt bekommen habe. Also oftmals sind es eben prägende Bezugspersonen, Elternteil oder. Und dann wird konfrontiert.
Ja.
Also der Klient sagt heute als erwachsener Mensch, aber in der Rolle seines kindlichen Ich, all das, was er damals nicht aussprechen konnte. Und er widerspricht dem alten Gebot.
Da ist die Konfrontation. Also zum Beispiel, der Vater hat unbewusst vermittelt, du bist jetzt nicht wichtig.
Mhm.
Jetzt sagt der Klient in dieser Sitzung mit der Therapeutin als inneres Kind, nein, ich bin wichtig und ich darf mich auch wichtig nehmen.
Genau. Ganz genau.
Klingt ja jetzt erstmal, ich sag mal, nicht, also, ja, sie sagen die Leute, also wenn jetzt ein Zuhörer sagt, das soll funktionieren? Alleine, dass ich die Sätze sage?
Naja, aber genau dieses Beispiel, ne, wenn jemand verinnerlicht hat, ich bin nicht wichtig, könnte eben in dieser Neuentscheidungstherapie die Person wirklich sich dann eben vorstellen, dass den Eltern laut und deutlich gesagt hat, so wie du es auch gerade gesagt hast, doch, ich bin wichtig und ich entscheide mich heute, meine Bedürfnisse zählen zu lassen.
Oh, puh, das geht doch bestimmt ans Eingemachte emotional, oder?
Naja, wir haben ja gesagt, wir kennen das ja, und da fließen halt...
Die Tränen flossen.
Da fließen die Tränen auch, ja, und das ist auch in der Situation schmerzhaft. Aber das ist so unglaublich befreiend. Also wenn die Therapeutin eben dabei die ganze Zeit an der Seite unterstützend steht und ermutigt eben in diesem Prozess, dann gibt es dem Klienten, der Klientin totale Sicherheit, ne? Und das ist wirklich absolut wichtig. Mhm. Also bevor der Klient solche konfrontativen Schritte geht, bekommt er meistens eben halt auch eine Erlaubnis mit auf dem Weg. So wie in dem Sinne, du darfst das jetzt sagen, das ist okay. Du darfst dich wehren. Es ist jetzt sicher.
Also das heißt doch, dass die Therapeuten oder der Therapeut dem Klienten quasi die ausdrückliche Erlaubnis geben, etwas zu tun, was früher verboten war.
Genau. Genau, weil diese alten inneren Verbote so oft und so knallhart sitzen. Wenn dir das als Kind eingebläut wurde, wehre dich ja nicht, dann braucht dein inneres vielleicht erstmal eine erwünschte Erlaubnis, um dieses Verbot zu übertreten. Also, und genau mit dieser Unterstützung kann der Klient, die Klientin dann die neue Entscheidung wirklich durchfühlen und auch treffen. Und am Ende bestätigt der Therapeut, die Therapeutin diesen neuen Entschluss nochmal, damit er richtig, sich richtig setzt. Ne? Also das.
Ja. Also in kurzem Reparenting, also die Neubeelterung versucht, alte Wunden zu heilen, indem man Fürsorge das gibt, was fehlte. Und Redecision, also die Neuentscheidung, versucht, alte Entscheidungen umzustoßen, indem man konfrontativ Nein zu den früheren Einschränkungen sagt und sich bewusst im Hier und Jetzt anders entscheidet.
Perfekt zusammengefasst.
Danke dir.
Und was beide Ansätze so gemeinsam haben, sie nutzen Konfrontation mit dem Alten, um Platz für Neues zu schaffen. Das ist, glaube ich, was beide eben so schön gemein haben. Mhm. Und ob das jetzt die Konfrontation einer alten elterlichen Botschaft ist, sowas wie, nein, das gilt nicht mehr für mich, oder das Konfrontieren früherer Versorgungslücken durch neue Zuwendungen. Ne? Also am Ende muss das bestehende Muster irritiert werden, damit Entwicklung passieren kann.
Und jetzt, Thomas, kommt meine berühmte Frage. Was hat denn das mit uns heute zu tun, also außerhalb des Therapiezimmers? Wir waren jetzt erstmal so die letzten 20 Minuten in den 60er und 70er Jahren der Therapie unterwegs. Diese beiden Methoden sind ja schon ein paar Jahrzehnte alt.
Und vielleicht hätten wir das vorne am Anfang auch sagen können. Also ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr seid jetzt noch dabei. Wir sind
angeblieben.
Das ist jetzt machen wir den Schwenk.
Jetzt wird's spannend.
Thema Beratung, Coaching und Organisationsentwicklung. Ne? Also das ist ja das, wo wir gesagt haben, ja, das ist interessanterweise hat es wirklich sehr viel damit zu tun. Ne? Also ich finde, wir erleben doch gerade im Coaching und Organisationsberatung einen starken Bedarf an tiefgreifender Veränderung. Zumindest schauen wir da so drauf, ne? Und ob das nun jemand persönlich ist, der aus alten Mustern ausbrechen will oder ein Unternehmen, was seine Kultur verändern möchte. Am Ende geht es doch immer darum, festgefahrene Skripte aufzubrechen.
Und oft bedeutet das doch, es braucht jemand oder etwas, das diese Muster konfrontiert.
Mhm.
Und sonst plätschern ja alle gemütlich im Alten weiter.
Plätschern, also ja, genau.
Also ich erlebe das in Organisationen ja des Öfteren. Da gibt es zum Beispiel so einen unausgesprochenen Leitsatz, hier widerspricht man dem Chef nicht.
Oh ja.
Und das ist ein echtes Organisationsskript. Das heißt, alle verhalten sich danach, wahrscheinlich über Jahre gewachsen. Und wenn da niemand den Finger drauf legt, bleibt es bestehen, selbst wenn es der Firma schadet. Und das ist das Paradox.
Ja. Und oftmals ist es doch auch gar nicht, man weiß ja gar nicht, wie das bei den, also oftmals wird es ja auch gar nicht ausgesprochen, ne? Sondern wir erleben das dann einfach nur und sagen, oh, hier wird kein Widerspruch geleistet, oder? Also.
Ja, ja.
Und das finde ich eben ganz interessant, weil genauso ist es bei Individuen auch, ne? Also viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht kennt ihr das, ne? Also man hat so einen alten Glaubenssatz im Kopf. Ah, ich bin nicht gut genug zum Beispiel. Oder ich muss das jetzt selber machen. Ich darf keine Hilfe annehmen. So. Und der steuert einen, ohne dass man das merkt. Und solche Skripte ziehen sich durch unser Leben und begrenzen uns.
Da habe ich gerade ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis. In einer Organisation.
Erzähl.
Ich habe mal mit einem Team mit ziemlich dysfunktionalem Kommunikationsstil gearbeitet. Also für mich, von meiner Sichtweise, war es ziemlich dysfunktional. Das war fast schon toxisch. Also vorne herum höflich, wirklich freundlich und hintenherum wurde nur gelästert. Also es wurde über Leute geredet, die nicht anwesend waren und es wurde nicht mit den Menschen geredet. Also Probleme wurden zum Beispiel unter den Teppich gekehrt, keiner traute sich, Dinge offen anzusprechen. Also der klassische Fall von Konfliktvermeidungskultur.
Oh ja, ich glaube, so ein Team haben viele von uns schon mal erlebt.
Stimmt, bestimmt, Thomas. Jedenfalls war die Stimmung mies und die Leistung auch. Und alle waren frustriert. Und niemand brach das Schweigen. Ja. In dem Fall habe ich dann als Organisationsberater eigentlich nur eine Chance. Konfrontation. Also ich nehme etwas wahr, was im Raum ist, und es wird nicht von den anderen nicht wahrgenommen. Also dann habe ich das Team und vor allen Dingen, ich habe die Führungsperson dann freundlich, aber direkt mit diesem Muster konfrontiert. Ich habe zum Beispiel gesagt, ist euch aufgefallen, dass in unseren Meetings immer nach dem Meeting, die eigentlich die Diskussion losgeht, nämlich nur eben am Parkplatz oder per Flurfunk, Entschuldigung. Mein Kopf ist schneller als mein... Warum traut ihr euch eigentlich nicht, das auch hier im Meeting zu sagen?
Ah, wo du gerade das mit der Parkplatzsituation ansprichst. Also da jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ja.
Ja.
Und das war doch bestimmt erstmal Totenstille, oder?
Oh ja, da konntest du die berühmte Stecknadel wirklich fallen. Und klar fühlten die sich ertappt, ne? Aber und genau das brauchte es ja dann, diesen Spiegel. Nach ein paar, vielleicht haben die einen oder anderen sich peinlich berührt gefühlt. Nach ein paar Sekunden hat dann jemand zaghaft angefangen, über seine Angst zu reden. Die Stimmung kippte langsam.
Okay.
In Ehrlichkeit nicht. Also auf einmal sagte jemand, ja, ich habe so ein bisschen, nee, ich möchte nicht, traue mich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das dann aufgefasst wird von den anderen hier im Raum. Und ne, also und dann kippte das so ganz langsam Richtung Offenheit und Ehrlichkeit. Und wir haben dann in einem Workshop offengelegt, was sich alle bisher nur gedacht haben, nie aber wirklich gesagt haben. Und das war echt schmerzhaft. Also für die Leute war das wie so ein Gewitter, wie so eine Klärung, wie so ein Blitz- und Donnergewitter.
Okay.
Dennoch, das, ne, man hat's jetzt mal gesagt. Und das Team hat zum ersten Mal echte Luft zum Atmen gehabt. Das war so meine Empfindung, wo ich dachte, boah, da kommt jetzt eine ganz neue Atmosphäre, ein ganz neues Miteinander entsteht gerade.
Ich finde das ja total beeindruckend, ne? Also, weil es zeigt so Gruppen und ganze Organisationen, Systeme haben ja auch so blinde Flecken oder Skripte, die sie allein ja kaum oder gar nicht durchbrechen, ne? Also.
Ja. Ja, das können sie ja auch nicht.
Nee, da braucht's manchmal wirklich so einen Impuls von außen, der so sagt, schaut mal, so wie ihr miteinander umgeht, das kann doch nicht gesund sein, ne? So geht mir gerade durch den Kopf.
Also ja.
Dein Beispiel, finde ich, illustriert wirklich total schön dieses Prinzip, so eine konfrontierende Unterstützung.
Ja, also so, das ist auch so eine Intervention von mir, die ich auch so nenne. Ne? Es ist so eine konfrontierende Unterstützung, die ich dann da anbiete. Das heißt, ich gebe schon auch schon mal unbequeme Rückmeldungen, provoziere vielleicht mal oder konfrontiere mal etwas, was ich gerade wahrnehme. Und immer mit der Haltung, ich biete euch das an, das anzugehen. Also das ist ein Angebot, sich das anzuschauen und das anzugehen. In meinem Teambeispiel jetzt habe ich natürlich nicht nur gesagt, eure Kommunikation ist falsch, zack, Problem benannt und tschüss. Nein. Ich bin da mal weg, mach mal alleine weiter.
Ja.
Nee, sondern wir haben also dann wirklich gemeinsam danach Lösungen erarbeitet, wie sie offener kommunizieren können und die Konfrontation habe ich dann so mit Lösungsfokus und Angebot zur Begleitung gepaart. Ne? Also das ist ja, Konfrontation alleine, glaube, wäre nicht der passende Ansatz für mich in dem Moment gewesen, sondern dann die Lösung anbieten oder den Lösungsfokus anbieten und das Angebot und ich begleite euch dahin. Ja, dann fühlen die Leute trotz aller anfänglichen Irritationen auch nicht so alleine gelassen.
Ja, das finde ich super wichtig. Ne? Also dass Konfrontation ohne Unterstützung kann sonst leicht echt so nach, ja, ich sag's jetzt einfach mal, nach hinten losgehen, so, ne?
Also ja.
Vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort. Also, wann zerstört Konfrontation, ne? Wir loben sie hier gerade als heilsam, aber sie hat ja auch ihre Tücken.
Absolut. Also ich denke da auch an Fälle, wo zu viel, zu harte oder auch zu frühe Konfrontation Menschen eher verschreckt und verschließt, als dass sie sich angesprochen fühlen und sich vielleicht wach küssen lassen.
Ja, genau. Also auch gerade zu früh bringt mich so, ne, die Beziehung zwischen BeraterIn und KlientIn, die muss auch stabil sein, ne? Also können nicht gleich in der ersten Sitzung eben damit anfangen, habe ich so den Eindruck, ne?
Ja.
Also ich habe zum Beispiel mal einen Coachie erlebt, der in einem ziemlichen, ja, also ziemlich schweres Erlebnis aus der Kindheit mitgebracht hatte, so, und das, was so in einem Glaubenssatz oder in so einer Einschärfung mündete, ich bin nicht wichtig, mit so einem ich bin nicht wichtig Thema dann unterwegs war, von dem wir sprachen, ne? Und ich habe ihm anfangs sanft, ja, schon auch mit Widersprüchen dann auch konfrontiert, so, und aber irgendwann habe ich mich so erlebt, da wollte ich dann auch zu schnell zu viel. So, also ich habe ihm dann sehr deutlich auf sein Vermeidungsverhalten hingewiesen, so nach dem Motto, siehst du nicht, was du dich ständig selbst sabotierst, dass du dir schadest, weil du dich nicht traust, Raum einzunehmen. So, und das war, ja, es war, ne, also
das hat dann nicht
aus seiner Erfahrung lernt man ja, aber das war halt ja schon auch zack, volle Breitseite. Ne?
Genau, und hat das dann nicht geklappt?
Nee, es hat leider nicht geklappt. Also in dem Moment hat er komplett dicht gemacht und das ist auch das, was ich so als Erfahrung mitgenommen habe, dass eben wirklich, wo wir auch schon sagen, hat ihre Tücken die Konfrontation. Ne? Also Konfrontation ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
Ja.
Und ist dann eben so in so eine Verteidigungshaltung gegangen und da habe ich gemerkt, Mensch, Mist, ja, jetzt habe ich zu schnell, zu deutlich konfrontiert. Ne? Und da fühlt er sich angegriffen und kritisiert. Und dann war erstmal eine Blockade da.
Ja, so, ist nachvollziehbar. Also. Mhm.
Und ich bin dann wirklich einen Schritt zurückgegangen und wir sind dann wieder in die Vertrauensarbeit gegangen und haben versucht, erneut die Beziehung eben wieder zu stabilisieren, bevor wir dann erneut an das Thema ran konnten.
Guter Punkt, Thomas. Finde ich gerade einen guten Punkt, weil zu viel.
Aber was gut war, wir sind in der Beziehung geblieben, ne? Also das war wirklich gut.
Und das finde ich ja genau das Gute daran, ne? Dass du sagst, halt, stopp, ich merke, ich gehe zu schnell, zu hart. Also wieder auf die Vertrauensebene, wieder auf die Beziehungsebene, dort heilen, dort nachbessern und dann wieder in den Themen. Weil zu viel direkte Konfrontation kann ja Abwehr auslösen.
Genau.
Das kennt man bestimmt aus dem Alltag, wenn jemand mich total angreift oder mich frontal auch angreift, so nach dem Motto, du machst ja immer alles falsch.
Oh ja.
Ne, dann gehe ich doch erstmal innerlich in Stellung und verteidige mich doch erstmal. Und dann kommt ja auch kein Nachdenken mehr, sondern dann ist ja nur Abwehrmodus in meinem Kopf.
Ja, genau. Und da finde ich eben so dieses Motto dann wirklich sehr, sehr schön für mich. Ja, so viel Konfrontation wie nötig. So wenig wie möglich.
Mhm.
Das ist so ein richtiges Maß und der richtige Ton sind entscheidend. Die Beziehungsfestigkeit, ja, also eine Konfrontation, finde ich, sollte immer respektvoll und dosiert erfolgen.
Und mir gefällt ja genau dieser Vergleich. Also das Konfrontation ist wie ein scharfes Gewürz. In kleinen Mengen regt den Appetit an und auf der anderen Seite in zu großen Mengen verdirbt es das gesamte Gericht.
Oh ja, das ist das
schöner
ist wirklich,
Vergleich. Ne?
Also entschuldige, dass ich lache, aber das ist wirklich ein schönes Bild. Also
ja.
Es ist ein schönes Bild.
Freut mich.
Man sollte auch nicht jedem gleichermaßen scharf servieren, könnte man
Definitiv.
Jetzt das Bild nochmal weiterführen. Ne?
Zu sagen, ja.
Jede Situation, jedes Beziehungsgeschehen ist wieder anders.
Mhm.
Und darauf sollte man neugierig sein und kreativ reagieren. Ne? Also manche Menschen vertragen ja viel direkte Ansprache. Das erinnert mich jetzt auch, in deinem Bild zu bleiben, ich liebe es scharf, ja.
Ja, ja.
Andere brauchen eben mehr Behutsamkeit. Und das ist das, was, wo wir eben unsere Mitmenschen eben einschätzen müssen.
Und ich finde, vielleicht könnten wir ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein paar Grundprinzipien festhalten, wie Konfrontation eher heilend wirken kann, als jetzt zu zerstören.
Das finde ich eine super Idee. Und eins haben wir ja schon gesagt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, trennt die Sache von der Person. Also konfrontiere ein Verhalten, ein Muster, Skriptanteile, aber stell nie den Wert des Menschen in Frage. Ne? Also wir sagen also bedingungslos positive Bezogenheit, sagen wir ja, also wirklich so, ich bin okay, du bist okay.
Genau, und wenn ich zum Beispiel eine Führungspersönlichkeit zurückmelde, ihre E-Mails enthalten unterschwellige Drohungen, Beispiel, dann beziehe ich mich auf ihr Verhalten in einem bestimmten Kontext und ich sage nicht, sie sind ein schrecklicher Chef.
Oh ja.
Ja, also ich konfrontiere die Handlung und nicht den Menschen an sich.
Ja.
Das finde ich wichtig auseinanderzuhalten.
Ja, und das greift so in dieses andere Prinzip, was ich benennen würde wollen, wäre eben so wirklich Empathie und Respekt.
Ja.
Das war eben ja auch bei dir schon zu hören. Ne? Also Konfrontation darf schon unangenehm sein, aber sie sollte immer in einer Atmosphäre von Wertschätzung passieren. So nach dem Motto, auch wie mit deiner Führungskraft, ich sage dir das jetzt, weil ich ja auch an das, was du tust und an dich glaube und möchte, dass es besser wird. Ne? Und nicht, um dich klein zu machen.
Da ich dir gerade so zuhöre, erinnere ich mich an ein Zitat. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vom Psychologen Leon Selzer ist. Und ich, sinngemäß gesagt, Konfrontation richtig gemacht ist so ermutigend und unterstützend, dass man sie kaum als Konfrontation empfindet. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil wenn ich ihn konfrontiere und derjenige spürt gleichzeitig meine Unterstützung, dann fühlt es sich ja fast wie so eine Stärkung an und nicht wie ein Angriff.
Wirklich ein schönes Zitat. Das werde ich mir auch zu eigen machen. Und ich merke immer so, Konfrontation soll letztlich zur Selbstkonfrontation einladen. Also der andere soll selbst durch das, was wir stimulieren, an Impulsen setzen, soll selbst ins Nachdenken kommen. Ne? Sagen wir auch immer so, ins Nachdenken einladen, Reflexionen anstimmen. Also stimmt das, was ich tue und warum ich es tue, stimmt das eigentlich? Statt dass er nur meine Kritik hört und sich verteidigen muss, ne? Also bis hin zu sich vielleicht auch beschämt fühlt. Also das ist ja das, was man sagt, das ist so wie so ein Tanz auf dem Seil, ne?
Und um das nochmal verständlicher zu formulieren, also oft hilft es ja auch in Form von Fragen oder Beobachtungen zu konfrontieren. Also zum Beispiel fällt mir gerade ein, könnte ich sagen, einerseits sagen Sie, Sie möchten näheren Kontakt zu Ihrem Team, und andererseits ziehen Sie sich immer gleich zurück, wenn das Team auf Sie zukommt. Das auf. Sowas in der Art zum Beispiel, ne? Also man spiegelt einer anderen Person den Widerspruch, ohne gleich ein Urteil drauf zu packen.
Genau, und solche Ich-Botschaften und Spiegelungen funktionieren ja viel besser, als ne, pauschal mit Vorwürfen zu arbeiten. Ne? Also so bleibt der andere ja offen und kann selbst eben diese Erkenntnisse haben, ohne das, was ich vorhin beschrieben habe, ne, dann dicht zu machen.
Ja, lass uns nochmal auf eine Führungskraft in der Krise übertragen. Ja, also du bist auch viel mit Führungspersonen im Coaching. Ja. Hast du da ein Beispiel, wo Konfrontation der Wendepunkt war?
Lass mich überlegen. Ja, doch. Also mir fällt jetzt ein Klient ein, das war ein Geschäftsführer oder ist ein Geschäftsführer, Mitte 50. Ja, und nennen wir ihn einfach mal Stefan.
Okay, Stefan.
Und Stefan stand wirklich kurz vorm Burnout.
Okay.
Und das war damals so, sein Team war total unmotiviert, die Geschäftsergebnisse, auch die Arbeitsergebnisse waren schlecht, er war wirklich verzweifelt und wusste gar nicht mehr, was er noch alles machen sollte. Im Coaching kam dann so heraus, Stefan ist immer so Konflikten aus dem Weg gegangen. Weißt du, er wollte immer so Everybody's Darling sein, ne? Also so dieser liebe Chef. Harmonie um jeden Preis. Mhm. Das, was wir erst auch oben schon, ja, oder zu Beginn gesagt haben, so Dinge eben unter den Teppich kehren, uns eben nicht anzusprechen, um der Harmonie willen, ne? Und Probleme hat er entweder ignoriert oder alles selbst getragen, um bloß niemanden zu belasten.
Klingt als ein sehr sympathischer Mann und auf Dauer vermute ich doch brandgefährlich.
Er ist auch total sympathisch, ohne Frage. Und genau das war's, ne? Also seine Firma glich wirklich einem Pulverfass, weil unter der Oberfläche ganz viel Groll, Ärger, ungeklärte Dinge schwelten.
Ja.
Und Stefan war selbst, also war so innerlich am Explodieren richtig so. Also weil alles in sich reingezogen hat, reingefressen hat. Und die Krise war wirklich am Ende hausgemacht durch Konfliktscheu.
Und sag mal, Thomas, wie hast du ihn dann konfrontiert?
Was hast du gemacht?
Also ich habe ihn erstmal behutsam auf diesen Widerspruch angesprochen, stimuliert. Er wollte ja beliebt sein, erreichte aber das Gegenteil. Keiner respektierte ihn, weil er nie Position bezog. Er hat sich aufgeopfert. Aber letztlich fühlten sich alle MitarbeiterInnen orientierungslos. Und genau das habe ich ihm damals dann mal gesagt. So nach der Form, du denkst, du tust ihnen was Gutes, wenn du unangenehme Dinge nicht ansprichst. In Wahrheit nimmst du ihnen aber die Chance zu lernen und zu belastest. Und du belastest dich selbst als ungesund. Und das habe ich so aus dem heraus entwickelt, dass ich mich eben auch so erinnere an eine Mentorin von mir, die mir auch gesagt hat zu mir, Thomas, wenn du das nicht ansprichst, denn also allein durch das Nicht-Ansprechen werten wir unser Gegenüber ab und du gibst ihnen die Chance zu reagieren. Also tu es.
Und wie hat er reagiert?
Also in diesem Moment flossen wirklich die Tränen, ne? Also es war wirklich hart für ihn zu hören, dass sein gut gemeintes Verhalten aus seiner Sicht eigentlich Schaden anrichtete, ne? Also für die Firma und für ihn selbst. Aber diese Konfrontation am Ende war sein Wendepunkt. Also er erkannte dann, Konfrontation an sich war nicht das Problem, sondern eher die Angst davor.
Und dann, was passierte dann?
Und dann, also dann haben wir wirklich Schritt für Schritt geübt, Konfrontation zu wagen. Also er hat gelernt, im Alltag Klartext zu reden, ohne vorwurfsvoll und aggressiv zu sein. Ja, also sagen, ja, ich darf das jetzt tun. Zum Beispiel hat er Feedback-Schleifen eingeführt, die sicherlich auch mal unangenehm für die Mitarbeitenden waren, aber fair.
Mhm.
Und dann war er echt total erstaunt und hat festgestellt, wow, die Stimmung im Team, die verändert sich ja enorm. Die Dinge wurden endlich mal wieder ausgesprochen. Und dann kam er irgendwann noch mal zu mir und sagte, ich dachte immer, ich zerstöre durch Konfrontationen die Beziehungen zu meinen Mitarbeitenden. In Wahrheit habe ich sie dadurch stabilisiert. Und
was für ein Lernprozess.
Absolut. Das war echt toll.
Also was für ein Lernprozess. Da sieht man, also ne, manchmal muss auch eine Führungskraft sich selbst konfrontieren. Vielleicht auch mit der Tatsache, dass das eigene Verhalten geändert werden kann. Und auch das erfordert ja Mut. Also mich zuzumuten mit meiner Haltung, die ich mir selbst gegenüber habe.
Das ist auch ein tolles Sprichwort, ne? Also Mut. Konfrontation erfordert ja auch Mut, ne? Also ich meine, wir können ja selber aus unserer Erfahrung berichten. Ne?
Ja,
und es erfordert wirklich Mut auf beiden Seiten. Also Mut, etwas anzusprechen, auszusprechen und Mut, sich dem Gesagten auch zu stellen, ne? Aber ich finde eben auch, so wie Stefans Geschichte eben zeigt, es zahlt sich meist aus.
Ja, Thomas, also ich bin ganz berührt gerade von deiner Geschichte und von der Situation mit Stefan. Und die Frage unserer Episode ist ja, Konfrontation heilt oder zerstört sie?
Mhm.
Und ich würde so aufgrund unserer Diskussion sagen, sie kann beides. Also es kommt darauf an, wie wir konfrontieren und ich glaube auch mit welcher Haltung. Oder?
Mhm. Absolut. Also Haltung ist da eines der Kernelemente, ne? Also ich glaube, Konfrontation kann wirklich unglaublich förderlich sein, wenn sie ehrlich und empathisch ist, ne? Also sie rüttelt uns wirklich schon wach, ne? So, und sie holt uns echt so aus dieser Komfortzone, wo wir sonst vielleicht, ja, feststecken würden, ne? Und dann kann echtes Wachstum erst passieren, wenn wir bereit sind, uns dem Unangenehmen zu stellen.
Okay. Und gleichzeitig finde ich, kann Konfrontation ja auch Beziehungen zerstören und Vertrauen zerschlagen, ne? Also, wenn sie jetzt mit Härte, mit Respektlosigkeit oder auch im falschen Moment daherkommt, ne? So wie du vorhin gesagt hast, du warst zu früh, zu schnell, zu viel gefordert, ne? Das ist dann so die andere Seite der Medaille. Und daher finde ich so viel wie nötig an Konfrontation und so wenig wie möglich. Und das auch immer mit Fingerspitzengefühl. Und ich möchte gerne noch hinzufügen, auf Augenhöhe und authentisch.
Ja. Ja, klar. Also wenn das damals so, ne, dieses Beispiel, was ich gebracht hatte, nicht so mit in der Beziehung bleiben können und sich darum bemühen, Vertrauen wiederherzustellen, aufzubauen, das hätte ja auch rausgehen können und sagen, da gehe ich nie wieder hin, ne? Also was denkt er sich eigentlich so? Und auch er hat sich ja gestellt, ja. Also es ist ja ein Beziehungsgeschehen, finde ich. Also auch er hat sich dem gestellt und ist dran geblieben, ne?
Mut auf beiden Seiten gezeigt.
Absolut, ja. Aber Tom, vielleicht können wir unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss nochmal ein paar konkrete Tipps mitgeben, wie man im Alltag so privat oder im Job mit Konfrontation umgehen kann, ohne dass wir gleich ja, Porzellan zerschlagen.
Sehr gerne. Also ich würde, also du hast gesagt, wollen wir 5 Tipps mal zusammen fassen? Also
ja, cool. Lass uns 5 Tipps.
5 Tipps?
Mhm. Ja.
Weil du so den Gedanken schon aufgebracht hast, hast du einen ersten Tipp?
Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, also was, glaube ich, deutlich geworden ist, wählt den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Rahmen. Konfrontiert jetzt nicht so aus diesem Affekt heraus. Ne? Und wenn ihr gerade wirklich kocht vor Wut, ja, so, also am besten nicht vor dem ganzen Publikum, ne? Sucht euch ein ruhiges Gespräch unter 4 Augen, atmet 1, 2, 3 Mal durch vorher, ne? Und denkt darüber nach, wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Also so könnt ihr wirklich sachlicher bleiben, und der andere fühlt sich dann auch weniger bloßgestellt, also man läuft nicht Gefahr, den anderen sagen bloßzustellen und zu bewerten zu sein und am Ende beschämt.
Also mir fällt ein Tipp ein, analog der gewaltfreien Kommunikation, also in Ich-Botschaften zu sprechen und das zu beschreiben, was ich wahrnehme. Also das statt mit Vorwürfen wie du bist immer so unsensibel, könnte ich ja auch sagen, ich habe das Gefühl, gerade nicht gehört zu werden. Und wenn du nebenbei aufs Handy schaust, dann habe ich das Gefühl, ich bin dir nicht wichtig. Und das könnte eure Beobachtung sein und euer Gefühl, was ihr dann mit dem anderen teilt und ohne den anderen pauschal abzuwerten. Und so vermeidet ihr, dass der andere sofort in die Abwehr geht.
Als drittes würde ich reinbringen wollen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, trennt Verhalten von Person. Ja, und bleibt so bedingungslos positiv bezogen, zeigt Wertschätzung, macht klar, dass ihr ein bestimmtes Verhalten oder konkretes Problem ansprecht, nicht den Menschen an sich, ja. Es könnte so zum Beispiel sein, du kommst in letzter Zeit häufiger zu spät zu den Meetings. Das bringt unseren Ablauf durcheinander. So, das könnte eine Variante sein. Und statt eben zu sagen, du bist total unzuverlässig, ja, und zeigt dem Gegenüber, dass ihr ihn als Person schätzt. Mir ist unsere Zusammenarbeit wichtig. Gerade deshalb spreche ich das an. Und dadurch merkt der andere, dass eure Konfrontation aus einer positiv motivierten Absicht kommt.
Da würde ich gerne andocken, Thomas. Und zwar einen vierten Tipp, dass diese Konfrontation auch mit einem Angebot zur Unterstützung verbunden wird. Also einfach nicht so sagen, dass die falsch heißt, ne, ein Stück bei der Veränderung, sondern lass uns gemeinsam schauen, wie wir das verbessern können. Oder ich unterstütze dich gern dabei, eine Lösung zu finden. Oder in dem Teambeispiel habe ich ja auch gesagt, hier läuft was schief und ich möchte mit Ihnen daran arbeiten, dass es besser wird. Ja, also dieses Signal, ich bin auf deiner Seite, du bist nicht alleine in dieser Thematik, macht es vielleicht auch leichter, diese Kritik und diese Konfrontation anzunehmen und sich dann dem zu stellen.
Ja. Und ich erinnere mich noch, wie wir zu, ich meine, wir haben ja heute die 90. Folge, ich erinnere, wie wir zu Beginn ja auch mit dem ein oder anderen Interviewpartner unterwegs waren und der Hannes Schneider damals immer gesagt hat, das Wichtigste ist erst einmal zuhören. Also das, und das lässt mich so zu dem fünften kommen, also so wirklich genau hinzuhören und dann offen zu bleiben für die Reaktion. Also nachdem ihr was Konfrontierendes gesagt habt, gebt eurem Gegenüber Raum, darauf zu reagieren. Vielleicht kommen erstmal Erklärungen, vielleicht erstmal Rechtfertigungen oder Emotionen. Das ist völlig okay. Aber richtig hinhören und versuchen, den anderen zu verstehen und das Interesse daran zu zeigen, also, dass man diese Sicht des anderen ernst nimmt. Konfrontation ist ja keine Einbahnstraße, sondern der Auftakt zu einem Dialog. Wenn beide Seiten offen bleiben, dann kann daraus eine echte Klärung entstehen.
Ich würde gerne noch ergänzen, habt auch den Mut, euch selbst konfrontieren zu lassen. Also wenn euch jemand Feedback gibt oder euch mit etwas Unangenehmem konfrontiert, versucht nicht dicht zu machen. Seht es wirklich als Möglichkeit, weiter zu wachsen. Also das gilt, also ich finde, das gilt für Beruf wie privat wie persönlich. Also das ist mir noch wichtig, ja, dass wir uns auch konfrontieren lassen wollen.
Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Also das Konfrontation ist keine Einbahnstraße. Ne? Also in einer reifen Beziehung, egal jetzt ob kollegial, freundschaftlich oder in der Familie, darf auch mal gespiegelt werden, wo man selbst blinde Flecken hat. Und wie wir schon gesagt haben, ne, das tut manchmal ja weh, aber mit Liebe und Respekt ausgedrückt kann gerade das unglaublich wirkungsvoll sein.
Und mit diesen wunderbaren Ausführungen, Thomas, wären wir ja am Ende unserer heutigen Folge, oder?
Und ja, und es war intensiv.
Ja.
Und hoffentlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, mit vielen Anregungen für euch. Und wenn ihr das nächste Mal vor einer Entscheidung steht, egal ob ihr das ansprechen sollt oder nicht, denkt an unseren Austausch. Konfrontation kann tatsächlich wirkungsvoll sein und auch heilsam sein, wenn wir sie achtsam einsetzen.
Genau, und habt den Mut, auch Dinge anzusprechen und macht es mit Herz und Verstand. Also dann ist es groß, dass am Ende alle Beteiligten aus dieser Diskussion oder aus diesem Austausch oder dieser Auseinandersetzung gewinnen.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es war inspirierend für euch.
Ja, und wenn ja, dann erzählt es gern KollegInnen und Freunden von unserem Podcast und wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Vielleicht konfrontiert ihr uns ja auch mal kritisch und wir nehmen es sportlich, oder Thomas?
Auf jeden Fall, sehr gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auch vielen Dank, lieber Tom, muss ich ja sagen, nach Berlin. Thomas. Bis zum nächsten Mal, bleibt mutig, dein permanenter Wendel. Braucht manchmal konfrontative Impulse.
Thomas in Hamburg. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen.
Tschüss.